Im Kapitel 47 geht es um die Elektrochemie. Das ist ein modernes und auch wichtiges Gebiet, weil im Speziellen die ganzen modernen Batterien eben darauf aufbauen. Bisher haben wir eigentlich immer angenommen, dass wir irgendwie, wenn wir zwei thermodynamische Systeme haben, dass die nicht miteinander wechselwirken, weil irgendwie die Wechselwirkungen kurzreichweitig sind. Jetzt, wenn man geladene Systeme betrachtet, hat man natürlich das langreichweitige Coulomb-Potential. Und man könnte meinen, also diese Annahmen, die man eigentlich bisher immer gemacht hat, in der Thermodynamik gelten nicht mehr. Aber es stellt sich heraus, dass man trotzdem die Thermodynamik eigentlich relativ einfach verallgemeinern kann, um eben auch solche geladenen Systeme dann zu behandeln. Das Erste, was man machen muss, ist sicherlich, man muss den Energieausdruck erweitern. Das ist also die erste Gleichung auf der Seite 320. Wir haben natürlich die üblichen Terme, die Wärme, T mal dS, mechanische Arbeit, minus P mal dV. Auch dann die chemische Energie haben wir natürlich schon kennengelernt, Summe μI mal dNi. Und was jetzt eben noch dazu kommt, ist eben dieser neue Term, wo wir jetzt haben U, also irgendein elektrisches externes Feld, und dann eben diese Ladungen QI. Ja, diese QI, wir betrachten typischerweise Kation oder Anion, also ionisierte Systeme. Das heißt, die Ladung ist dann immer ein Vielfaches der Elementarladung. Das ist also dann in der nächsten Gleichung das Zi mal E. Und dann natürlich müssen wir noch multiplizieren, alles mit Ni, der Anzahl der Teilchen, die vom Typ I, die eben vorhanden sind und die eben einen Ionisierungsgrad Zi haben. Ja, dann, wenn man also die Ladung wieder ausdrücken mittels der Anzahl der Teilchen Ni, dann können wir natürlich auch in unserem Energieausdruck diese beiden letzten Terme zusammenfassen. Und wir haben also dann dE ist die Wärmemenge, mechanische Arbeit, plus jetzt eben dieses Term Summe μI plus Zi E mal U, das Ganze in Klammern mal dNi. Ja, jetzt diese Größe hier in Klammern, das μ plus Zi E mal U, das ist jetzt die zentrale Größe in der Elektrochemie und das ist eben das sogenannte elektrochemische Potential, das wir dann auch oft jetzt noch mit einfach μ gestrichen bezeichnen werden. Ja, jetzt, wenn wir ein geladenes Teilchen bewegen von einer Region mit einem höheren elektrostatischen Potential in ein Gebiet mit tieferem elektrostatischen Potential, dann muss ich dann natürlich Arbeit leisten. Und dann ist es eigentlich klar, dass die Konzentration sich ändern wird und dass die Konzentrationsänderung eigentlich wieder durch Boltzmann-Faktoren beschrieben wird, dass dann diese Gleichung 182, nicht wahr, die nichts anderes sagt, eben auch, dass der Boltzmann-Ausdruck, dass der eben gilt, wenn man in der Energie jetzt eben einschließt, diese elektrostatische Energie. Ja, diese Gleichung trägt auch einen Namen, das ist diese Nernst-Gleichung. Und nicht wahr, die tut eben das Verhältnis der Konzentration ausdrücken durch eben die Differenz der Potenziale. Ja, jetzt gibt es hier allerdings noch ein Problem, weil ja das Potenzial eigentlich in praktischen Fällen irgendwie kein externes Potenzial ist, das irgendwie von außen angelegt wird, sondern zumindest enthält es sicherlich Beiträge, die daher kommen einfach, dass geladene Teilchen sich in bestimmten Regionen akkumulieren und dadurch also eine Ladung aufbauen und damit eben ein Potenzial. Ja, das heißt also sozusagen, wir haben in dieser Gleichung 182, haben wir auch in den U's, haben wir eigentlich irgendwie wieder versteckt diese Konzentrationen. Und ja, wir wissen ja, was für ein physikalisches Gesetz uns den Zusammenhang herstellt zwischen der Ladungsdichte und dem Potenzial. Das ist die Poisson-Gleichung. Nicht wahr? Die Gleichung 183. Und ja, da die Ladung des Rho, das wir jetzt in diesem Fall betrachten wollen, nicht wahr? Das ist einfach die Differenz der Konzentration eben zwischen den positiv geladenen Teilchen und den negativ geladenen Teilchen. Das ist also die Gleichung 184. Und ja, dann kann ich jetzt noch die Gleichung 182 nochmal heranziehen. Da in der Gleichung 182 hatten wir ursprünglich bloß das Verhältnis der Konzentration gegeben. Aber wenn ich jetzt sage, sehr, sehr weit weg, irgendwie im Endlichen, habe ich einfach eine Konzentration, die ich C unendlich nenne, dann kriege ich nicht wahr einen expliziten Ausdruck für das C plus von R. Das ist dann einfach dieses C unendlich mal eben der Exponent von diesem Potential. Und hier nehmen wir natürlich an, dass das Potential im Unendlichen dann auch gegen 0 geht. Dasselbe dann für das C minus. Und dann können wir ausdrücken unser Rho von R eben in der Gleichung 185. Wir haben dann also wieder das C unendlich und dann eben gemäß den Nernst-Gleichung hier diese Boltzmann-Faktoren, die also die Differenz der beschreiben. Ja, das kann ich dann auch zusammenfassen. Diese beiden Exponentialfunktionen kann ich dann zur Sinus-Hyperbolikus-Funktion zusammenfassen. Und dann kann ich jetzt sozusagen eine Selbstkonsistenzgleichung aufstellen. Und das ist dann diese Gleichung 187. Also ich habe jetzt hier einfach eigentlich die Poisson-Gleichung, habe ich geschrieben, also Laplace-Operator angewandt auf das Potential. Ist proportional zur Ladungsdichte und diese Ladungsdichte habe ich jetzt eben ausgedrückt wieder mittels diesem Potential, nicht wahr? Das ist der Sinus Hyperbolicus von minus Beta ZE U von R. Gut, damit haben wir jetzt also eine Gleichung für das U von R. Das ist eine relativ schwierige Gleichung, das ist eine nichtlineare partielle Differentialgleichung. Die kann man analytisch nicht lösen, man kann natürlich die numerisch lösen. Selbst wenn man sie numerisch löst, hat die übrigens gewisse Probleme. Man kann sehen hier, nicht wahr, wenn jetzt das Potential sehr, sehr groß wird, dann wird auch die Konzentration, nicht wahr, steigt dann exponentiell an, entweder von den positiv oder negativ geladenen Teilchen, je nachdem halt, ob das U von R gegen Plus oder Minus unendlich sozusagen geht. Und damit könnte man also Konzentrationen bekommen, die einfach unphysikalisch sind, im Sinne, dass es bedeuten würde, dass die Teilchen einen Abstand haben, der eben geringer ist als sozusagen der Radius von einem Teilchen, die Größe. Also es könnte irgendwie sowas wie der kovalente Radius von einem Atom sein. Ja, aus diesen zwei Gründen, also erstens, weil man es nicht analytisch lösen kann und dann auch, weil es unter Umständen eine unphysikalische Lösung ergeben kann, tut man diese Gleichung 187 typischerweise linearisieren und man macht einfach eine Taylor-Entwicklung von dem Sinus Hyperbolicus. Und ja, der Sinus Hyperbolicus, wenn man sich es aufmalt, der hat am Nullpunkt die Steigung 1. Das heißt, ich kann einfach bei der Linearisierung einfach den Sinus Hyperbolicus sozusagen weglassen. Und ja, ich bekomme dann diese erste Gleichung auf der Seite 323. Und die hat jetzt einen Namen, kann man entweder nennen linearisierte Poisson-Boltzmann-Gleichung oder auch Debye-Hückel-Gleichung. Ja, in dieser Gleichung sehen Sie, kommt dieser Faktor Kappa Quadrat vor. Und das 1 über Kappa wird also die Debye-Abschirmlänge genannt. Und wir werden gleich sehen, was da der Grund dafür ist, warum man das so nennt. Ja, jetzt diese linearisierte Gleichung, die kann man analytisch lösen und zwar auch für einen Fall, der technologisch wichtig ist, nämlich eine Elektrode, an der ein elektrostatisches Potential anliegt und die eingetaucht ist in einen Elektrolyten. Ein Elektrolyt ist eine Flüssigkeit, die also Ionen enthält und damit leitfähig ist, denn in sehr vielen Fällen ist die Flüssigkeit einfach Wasser. Ja, jetzt, wenn wir annehmen, dass also die Elektrode makroskopisch groß ist und dass also eigentlich die typischen Distanzen dann, wo sich irgendwelche chemischen Vorgänge abspielen, diese Distanzen gemessen von der Elektrode weg, dass die sehr, sehr klein sind, verglichen mit sozusagen der Ausdehnung der Elektrode, dann können wir natürlich statt der dreidimensionalen linearisierten Poisson-Boltzmann-Gleichung eine eindimensionale lösen. Da wir annehmen, nicht wahr, dass dann nichts abhängt mehr von Y und Z. Ja, das ist dann die Gleichung 188. Und ja, also 188 ist eigentlich schon die Lösung der vorherigen Gleichung. Nicht wahr? Die vorherige Gleichung ist trivial. Die zweite Ableitung von u ist einfach Kappa Quadrat mal u. Und damit ist u von x ist eben ein bestimmtes u0 mal e hoch minus Kappa x. Ja, man sieht jetzt also, das Potenzial fällt exponentiell ab. Das fällt also ziemlich schnell ab. Man sagt dann auch, das wird abgeschirmt oder screened. Und wir sehen in der Tat, 1 über Kappa hat also die Bedeutung eben einer dieser Abfalllänge der Exponentialfunktion und daher wird das dann eben auch die Abschirmlänge genannt. Ja, also wenn man jetzt dann diese analytische Lösung hat, kann man natürlich auch wieder das Potenzial jetzt einsetzen in diese Nernst-Gleichung und kriegt dann die Konzentration der positiv und negativ geladenen Ionen. Und das ist dann auch noch, wird dann gezeigt in der Figur auf der Seite 324. Da haben wir jetzt also eine sozusagen eine Elektrode, eine metallische Platte, die negativ geladen ist. Und dann wird da auch gezeigt die Konzentration der negativ geladenen Teilchen, der positiv geladenen Teilchen. Und man sieht eben, dass nahe an der Platte, nicht wahr, hat man eine große Überzahl eben der positiv geladenen Teilchen. Und das bedeutet eben, dass sozusagen eben, dass diese negative Ladung neutralisiert wird. Und das nennt man dann eben auch diesen Double Layer. Man kann sich sozusagen gewisserweise vorstellen, dass es eine Schicht hat eben mit den negativen Ladungen der Elektrode und dass dann eine andere Schicht gibt, die jetzt eben Abstand hat ungefähr, die ja gegeben ist durch diese Debye-Abschirmlänge. Und da hat man dann eben sozusagen in gewisser Weise einen zweiten Layer in der Flüssigkeit, der eben dann diese Ladung mehr oder minder kompensiert. Ja, also weil man dann im Endeffekt eben sozusagen diese Art 2 Schichten hat, wird diese Ladungsverteilung wird dann typischerweise als ein Double Layer bezeichnet.